Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Abend. Der ganz andere Freischütz war auf der großen Bregenzer Seebühne zu sehen und zu hören. Wir berichten auch vom Theaterfestival in Avignon und über die ehrgeizigen Pläne in Nürnberg für das neue Operninterim auf dem ehemaligen NS-Reichstagsgelände. Zuerst aber zum Film. Eine Feier des Kinos, so schwärmen führende US-Medien. Anlass ist der Film Love Lies Bleeding, der zweite Spielfilm der britischen Regisseurin Rose Glass. Er zitiert die Filmhistorie auf mehreren Ebenen, als Roadmovie in der Nachfolge von Thelma & Louise oder als Splatter-Gewaltfilm à la Tarantinos Pulp Fiction. Und er hat einen Weltstar in einer der Hauptrollen, Kristen Stewart, der es ja tatsächlich gelingt, als Darstellerin so eine Art Autorenhandschrift zu entwickeln. Heute kommt der Film in die Kinos. Unser Kritiker Rüdiger Suchsland hat ihn schon gesehen. Herr Suchsland, der Film spielt in den USA in den 1980er Jahren und es scheint inhaltlich um eine furiose Mischung zu gehen, um Bodybuilding, eine queere Liebesgeschichte, ein Ausbruch auch aus Verhältnissen. Was erzählt der Film genau? Was steht im Zentrum?
Ja, im Zentrum stehen zwei junge Frauen, die erstmal nichts miteinander zu tun haben. Man merkt aber ziemlich schnell, dass die in ihrem Leben, und das haben sie gemeinsam, unzufrieden sind, dass irgendetwas unerfüllte Sehnsüchte sind. Die Frauen sind auf den ersten Blick verschieden. Sie treffen sich aber und freunden sich ziemlich schnell an und es wird eine Liebe draus. Sie treffen sich in einem Bodybuilding-Studio am Gym, wo vor allem Männer mit großen Muskeln sind, die da noch irgendwelche Proteine schlucken und Spritzen kriegen und so weiter. Und dann bekommen wir heraus, dass eine von ihnen halt nur so auf der Durchreise ist und eigentlich bei einem Bodybuilding-Wettbewerb mitmachen will. Die andere, die wohnt in diesem Kaff irgendwo im Niemandsland des amerikanischen Middle West. Und dann ist eben die Frage, ja, wie geht jetzt diese Liebe weiter? Gehen die zusammen weg? Brechen sie auf? Oder bleiben die da? Und dann gibt es auch noch eine böse Familie, die am amerikanische Kernfamilie, die ja in vielen US-Filmen eine wichtige Rolle spielt, die wird hier gewissermaßen pervertiert, die wird aufs Korn genommen, die wird in ihren abgründigen Seiten gezeigt. Und dieser Film ist dann tatsächlich auch so eine Betrachtung ein bisschen über die USA und ihre tiefen Abgründe, zwar in den 80ern angesiedelt, aber eben heutig.
Eine der beiden Frauen haben wir erwähnt, Kristen Stewart, sie ist ein Weltstar. Ihre Partnerin ist Anna Baryshnikov, die man eigentlich nicht kennt. Wie performen die beiden zusammen?
Ja, erstmal ganz wunderbar und man merkt nicht den Unterschied zwischen einer sehr erfahrenen und einem gewandten Weltstar, Kristen Stewart und der anderen. Jetzt ist Anna Baryshnikov zwar nicht bekannt, aber manche werden bei dem Nachnamen schon aufhören. Sie ist die Tochter von Mikhail Baryshnikov, Ballettstar, Tanzstar und sie hat insofern auch das Showbiz gelernt und man kann sagen im Blut. Die ist unglaublich charismatisch. In mancher Hinsicht stellt sie Kristen Stewart hier ein bisschen in den Schatten, wobei das auch in den Rollen liegt. Sie ist die Bodybuilderin, sie ist die kommt, die Fremde in der Stadt. Das ist ja auch so ein Western-Motiv, dass ein Fremder ankommt und alles durcheinander bringt. Und Kristen Stewart ist aber vielleicht dann so ein bisschen mehr das emotionale Herz dieses Films. Die passen hervorragend zusammen in ihrer Verschiedenheit.
Wie erzählt die Regisseurin Rose Glass die Geschichte denn formal und ästhetisch? Ist das ein typischer US-Hollywood-Film? Macht sie etwas Neues? Was ist ihre Handschrift?
Ja, es ist ein Independent-Film. Rose Glass ist Britin, Sie haben es gesagt. Sie ist auch nicht besonders bekannt. Sie hat bisher nur einen Horror-Genre-Film gemacht und hat jetzt hier mit großen Stars und in Amerika sicherlich auch für sich selbst einen Karrieresprung erlebt. Sie erzählt das Ganze mit sehr viel Musik. Sie erzählt das Ganze bildkräftig. Ich würde auch sagen, die Bilder und diese Momente, die Intensität des Ganzen zusammen mit dem Spiel der Darstellerin und einfach diese sehr verschiedenen Schauplätze. Also es gibt Gangsterwelten, es gibt dieses Gin, es gibt den normalen Diner, es gibt die Bodybuild, auch Showwelt. Man sieht dann so Auftritte auf der Bühne. Dieses Zusammenspiel dieser verschiedenen Welten, das ist etwas sehr Besonderes in dem Film und das ist ästhetisch auch einfach verführerisch. Die Verführungskraft, das Seduktive, das ist ja in mancher Hinsicht auch der Kern des Kinos. Und dann wird eben auch noch was Substanzielles erzählt.
Sie haben gesagt, man kann den Film auch von heute lesen. Ist das vielleicht versteckt auch ein politischer Film?
Ja, ich glaube schon. Also zum einen über das, was ich habe die Kernfamilie erwähnt, dass so die Familienverhältnisse, die das amerikanische Kino ja immer aufs Korn nimmt, aber sehr oft harmonisch bis harmonistisch erzählt, wenn wir an Spielbergs Filme denken, bei aller Kritik, am Ende ist die Familie wieder heil oder wird gerettet oder sowas. Diese Familie, die wird hier dekonstruiert. Anders kann man es gar nicht sagen. Die Liebe ist heil, aber nicht die Familie. Das ist schon mal was universell Politisches. Und dann haben wir natürlich, ich habe den Midwest erzählt und diese eigentlich Männerwelten, in denen sich zwei Frauen bewegen und sich auch manche Hinsicht männlich verhalten, das ist Trump-Country. Mhm. Und man kann schon sagen, hier wird dieses Trump-Country auch dekonstruiert und in seinen Abgründen und manchmal auch Widerlichkeiten gezeigt.
Herzlichen Dank, Rüdiger Suchsland, für diese Einschätzungen. Wir sprachen über den Film Love Lies Bleeding mit Kristen Stewart. Gestern Abend wurden die Bregenzer Festspiele eröffnet. Die riesige Freiluftbühne am Bodensee mit ihren knapp 7000 Zuschauerplätzen ist berühmt für das ganz große Spektakel und für aufregende technische Effekte. Dieses Jahr auf dem Programm Karl Maria von Webers romantische Oper Der Freischütz in der Regie von Christoph Stölzl. Der hat in Bregenz schon mit Verdis Rigoletto für Furore gesorgt und sagt zu seiner Freischütz-Inszenierung:
Ich glaube, dass die Aufführung so ist, dass das für Opernorthodoxe, sage ich mal, überhaupt nichts ist. Wir machen hier alles, was man nicht darf. Wir haben umgetextet, wir reden in die Arien rein, wir haben irrsinnig gekürzt. Also das ist quasi Experimentaloper im ganz großen Maßstab hier.
Das klingt nach sehr unorthodoxen Stilmitteln. Frage an unseren Kritiker Uwe Friedrich, der für uns vor Ort war in Bregenz. Wie erzählt Stölzl denn nun den Freischütz?
Also erstmal möchte ich sagen, dass man das natürlich machen darf mit der Oper, dass man da drin rumfuhrwerken kann und kürzen und umstellen. Ich selbst bin gar nicht unglücklich, dass einst träumte meiner seligen Base raus ist. Ersatzlos freut die Sängerin das Entchen nicht, so ist eine ihrer wenigen Arien weg. Aber klar kann man das machen. Macht man auch schon lange. Philipp Stölzl hat es auch selber schon mit Rienzi in der Deutschen Oper gemacht. Da war im Grunde nur ein großer Querschnitt übrig und wurde bejubelt. Er erzählt also diesen Freischütz als eine Art Paraphrase und Werkkommentar, schaut zurück auf die Vorlage, das Gespensterbuch, das sich Weber ausgesucht hat. Sein Max ist kein Jäger mehr, sondern ein Schreiberling, was ganz anderes. Philipp Stölzl hat sich ein spektakuläres Bühnenbild selbst hingebaut. So ein bisschen Tim Burton-mäßige Grusellandschaft mit kleinen Häuschen, eine Eislandschaft. Die müssen immer wieder ins Wasser, nicht des Bodensees, ist ein extra Bassin. Das Wasser wird immer wieder geklärt und gesäubert, damit die sich nichts holen. Die müssen zum Teil tauchen, schwimmen, im Wasser rumwarten. Es gibt ein Wasserballett, es gibt Revue-Elemente, Feuer-
und Stunt-Elemente.
Das Ganze spielt in einer Eislandschaft nach dem Dreißigjährigen Krieg gleichzeitig, aber auch total gegenwärtig. Ännchen ist eine lesbische junge Frau, die auch Agathe sehr anbaggert die ganze Zeit. Schließlich entscheidet sich Agathe, mit ihr zu fliehen, wird auf der Flucht erschossen. Und dann kommt so das angeklebte Finale von Samiel, eine sehr aufgewertete Figur in dieser Produktion, sagt dann, naja, das ist jetzt alles sehr traurig und sehr dramatisch, ihr wollt doch sicher was Lustiges, jetzt spielen wir euch mal ein Happy Ending. Dann kommt auf einmal die Religion wieder rein, ganz wichtig im Freischütz, das religiöse Element. Philipp Stölzl kann damit gar nichts anfangen, streicht das ebenso wie den sozialen Ort der Oper komplett. Es kommt hinterher nur noch als extrem ironisches Zitat.
Und wird denn aus diesem ganzen viel Neuen auch eine überzeugend neue Geschichte?
Das ist das große Problem des Abends. Er nimmt den Freischütz als Vorlage nicht ernst. Philipp Stölzl hat das sehr umgearbeitet, aber es kommt weder eine irgendwie psychologisierende Traumastudie von Kriegsgeschädigten dabei raus, noch etwas wirklich Zeitgenössisches. Also diese lesbische Geschichte ist, also ja, kann man eigentlich nur drüber lachen, weil es auch so quer steht zur Musik. Und das ist ein weiteres echtes Problem des Abends.
In Bregenz wird ohne Pause gespielt. Die Aufführung soll aber nicht viel länger als 2 Stunden dauern. Das heißt, es muss also stark gekürzt werden. Wie gehen Stölzl und der Dirigent Enrique Mazzola mit Karl Maria von Webers Partitur denn um?
Die machen das ziemlich ruppig, kann man meinetwegen auch gerne. Also da drin rumvorwerken, den Jubelschluss der Ouvertüre haben sie zum Beispiel weggeschmissen. Klar, das passt gar nicht in dieses Konzept. Gerne, sie haben Musik noch dazu erfunden. Das fand ich persönlich ein bisschen überflüssig. Die ganzen Sänger haben es nicht leicht in dieser Wasserlandschaft. So ist dann zum Beispiel Christoph Fischesser als Kaspar ziemlich blass. Nicola Hillebrand als Agathe macht das Beste draus. Und Mauro Peter singt die Titelpartie, wir hören ihn mal.
Und ringt ein Strahl durch diese Nächte. Und ringt ein Strahl durch diese Nächte. Herrscht blind das Schicksal. Herrscht blind das Schicksal. Kein Gott.
Das ist Mauro Peter, ein sehr lyrischer Max, hat mir sehr gut gefallen, aber alle, das klappert immer auch mal wieder ein bisschen mit Enrique Mazzola, also das muss sich noch rütteln im Laufe der Aufführungen.
Herzlichen Dank, Uwe Friedrich, für diese Eindrücke von der Seebühne in Bregenz und Philipp Stölzels neuem Freischütz. Der südafrikanische Schriftsteller John Maxwell Coetzee erhielt 2003 den Literaturnobelpreis. Da war Elizabeth Costello gerade erst auf Englisch erschienen, ein Werk, eine Mischung aus Essay und Fiktion. Die Titelfigur ist eine alte Dame, Romanautorin wie Coetzee, leidenschaftliche Kulturkritikerin, intellektuelle Nomadin auf globaler Vortragsreise. Mit teilweise schrillen Extrempositionen inszeniert sie sich als Moral. Moralische Instanz. Schlachthöfe vergleicht sie mit dem Holocaust und das ist die berühmteste ihrer umstrittenen Eskapaden. Der polnische Regisseur Krzysztof Walikowski hat sich immer wieder mit dieser Figur befasst. Beim Theaterfestival in Avignon hat er ihr nun einen ganzen langen Abend gewidmet. Eberhard Spreng über die vierstündige Aufführung im Ehrenhof des Papstpalastes und die letzte Festivalwoche.
Der Autor und sein Double begegnen sich auf der Riesenbühne des Papstpalastes. Elizabeth Costello tritt allerdings als multiple Figur unterschiedlichen Alters auf. Sie wird in einem langen, vierstündigen Bilderbogen von 6 Schauspielerinnen und einem Schauspieler verkörpert. Nur der Autor ist immer derselbe. Oft steht er am Rand des Geschehens, schildert als Erzähler die Umstände, entwickelt ein manchmal sogar sadomasochistisches Verhältnis zu der von ihm erfundenen Figur oder knurrt und bellt wie ein Hund ins Spiel hinein. Wir sehen das vorzügliche Ensemble des Warschauer Nowy-Theater also als Illustration für die Figuren einer Erzählung aus dem Off und dann wieder als deren Handelnde. Walikowskis Theater, das Costellos Leben und Denken mit verblüffender Bildermacht begleitet, behandelt das Essayistische eher beiläufig. Die Auseinandersetzung der Protagonistin mit Alter und Sterben betont der Regisseur als ein Wachsen zum Tod. Aber die fein ausgesponnenen Denkfiguren der etwas geschwätzigen Aufführung werden im riesigen Freilichtspielraum vom Winde verweht, ganze Publikumsgruppen wandern vorzeitig ab, das erwartete Festivalhighlight ist das nicht. Das war eher im Léviathan von Lorraine de Sagazon zu sehen, die sich mit den Schnellverfahren der französischen Justiz befasst. Eine Erzählerfigur führt zu Beginn der Aufführung in die Thematik ein. 60.000 Verfahren sind das pro Jahr in Frankreich, Tendenz stark steigend. Zu Beginn war das ein Verfahren für Ausnahmefälle, aber es ist zum Standardverfahren geworden. Immer öfter werden dort Menschen für geringfügige Delikte gleich nach der Untersuchungshaft abgeurteilt. In Masken treten Richter, Staatsanwalt und Pflichtverteidiger auf, wie ein ritualisiertes Puppentheater. Wir erleben eine problematische Justiz, die ihre leidgeprüften Angeklagten von den Rändern der Gesellschaft zermalmt. Sie straft, wo sie mit sozialpsychologischen Ansätzen helfen müsste. Lorraine de Sagazon stellt die philosophische Frage nach der Gerechtigkeit des Rechtssystems in einer zirzensischen Bildwelt. Über dem Gerichtssaal erhebt sich ein auf- und abatmendes Zirkuszelt, den Boden bedeckt erdreich. Und plötzlich taucht ein leibhaftiges Pferd auf, knabbert an Gesetzestexten auf dem Tisch der Richterin, bringt Dossiers durcheinander. Eine ganz eigene Regiehandschrift, die wichtige rechtsphilosophische Fragen im Gewand des Surrealen stellt. Die Frage nach Gerechtigkeit war eine der Themensetzungen in einem sehr politischen Festivalprogramm, das fast alle Formen gesellschaftlicher Diskriminierung abgearbeitet hat, also Rassismus, Sexismus, Klassismus und ihre Schnittmengen. Aber eher selten haben sich die Künstlerinnen und Künstler aus dem politischen Kraftfeld ihrer Thematik befreien können und in poetische Freiräume vorgearbeitet. Am Ende beklatscht das Publikum dann seine eigene Awareness und korrekte politische Haltung. In einem von den Ultrarechten gebeutelten Land mag man das verzeihen. Auch der Ausblick aufs nächste Jahr, den Direktor Thiago Rodrigues schon zu Beginn der letzten Festivalwoche gab, verspricht da eine Fortsetzung. Die Gastsprache wird dann das Arabische sein, die Sprache also einer Minderheit, die der Rassemblement National im Fokus hat. Der legendäre Ex-Kulturminister und Leiter des dann kooperierenden Arabischen Kulturinstituts, Jacques Lang, ist begeistert. Ich liebe dieses Land, weil Frankreich es über Jahrhunderte verstanden hat, Sprachen, Kulturen und Religionen miteinander zu verflechten. Entgegen der Diskurse einer hasserfüllten Partei, die Klischees, Unkenntnis und Verachtung kultiviert. Sich gerade jetzt für das Arabische als nächster Gastsprache zu entscheiden, ist eine großartige Idee. Jacques Langs in politischer Rhetorik geschulter Kommentar skizzierte eine Gegenerzählung zum neurechten Kulturdiskurs. Gegenerzählungen, wenn es geht, begeisternde, genau das sollte eine Kulturschau wie das Festival d'Avignon leisten.
Eberhard Spreng mit den Höhepunkten der vergangenen Festivalwoche in Avignon. Mit dem Bau einer Interimsspielstätte für die Oper Nürnberg hat die Stadt eine enorme Aufgabe zu stemmen und gestern dafür weitreichende Entscheidungen getroffen. Zum einen ist der Ort ja erinnerungspolitisch heikel. Das ehemalige Reichsparteitagsgelände der Nazis steht unter Denkmalschutz. Hier soll ein Ergänzungsbau zur Kongresshalle mit Bühne, Zuschauerraum mit 800 Plätzen, einem Orchestersaal und anderen Räumen entstehen. Jetzt bekommt Nürnberg ein Interim und einen einzigartigen, zukunftsweisenden Kulturort, wie die Stadt sich selbst lobt. Und das für 25 Jahre mit einem Finanzrahmen von 290 Millionen Euro. Damit er eingehalten wird, gibt es einen Totalübernehmer. Alles aus einer Hand, lautet hier die Devise. Und gestern Abend wurde nun entschieden, welcher architektonische Entwurf den Zuschlag bekommen soll. Tobias Krone weiß mehr.
In der monumentalen Ruine, dem halbrunden, kolosseumshaften Torso dessen, was eigentlich mal die Kongresshalle der Nazis werden sollte, wird künftig etwas asymmetrisch ein grün bepflanzter Würfel stehen.
Wir haben versucht, eine Nicht-Architektur zu bauen, was natürlich für Architekten, die sich gerne etwas selbst darstellen, zum Teil natürlich nur, ist es schwer. Und wir haben versucht, jetzt den Ort zu lesen und zu gucken, was war früher da. Früher war da ein großes Waldgebiet und haben versucht, es wieder zurückzuführen.
Erklärt Architektin Katja Pütter auf der Nürnberger Pressekonferenz. Sie verantwortet für das Stuttgarter Architektenbüro LRO den Siegerentwurf. Ein Büro, das mit dem 2021 eröffneten Neubau des Münchner Volkstheaters bewiesen hat, wie man im Kosten- und im Zeitrahmen bleibt.
Es bot sich jetzt an, da so ein Gebäude wenig Fenster, wenig Öffnungen hat. Logischerweise ist es eine Oper, diese Begrünung vor die Fassade zu setzen. Wir nehmen uns zurück und geben dem Innenhof das Grün wieder, was früher mal da war.
Grün von Efeuranken und wildem Wein, vor historischem Beton und Granit. Das ließe sich auch romantisch deuten, was man ja hier am ehemaligen Aufmarschgelände genau nicht will. Und auch die Architektin widerspricht dieser Interpretation.
Greenwashing ist immer so ein Thema, das wollten wir auch keinesfalls machen. Wir haben wirklich in der Historie gegraben. Wir hatten eine Historikerin bei dem Entwurf dabei, die da wirklich sehr viel uns unterstützt hat. Wir haben historische Bilder angeschaut und überlegt, was würde hier passen, was wäre hier stimmig. Und wir wollten keine Glasfassade oder sonst irgendeine Fassade in diesen Innenhof in Konkurrenz mit dem bestehenden Gebäude setzen.
Der Torso soll auf BesucherInnen des NS-Doku-Zentrums im Innenhof weiterhin wirken, in seinem gescheiterten Größenwahnsinn. Und auch die Opernbesucher entgehen der Geschichte nicht, so der Entwurf. Man muss durch die klotzigen Arkaden erst einmal hindurch und durch einen gläsernen Gang, der den Blick auf das Rondell von innen ermöglicht. Dann geht es in den schlichten grünen Kubus, der eine Guckkastenbühne enthält.
Das Gebäude an sich ist eine ganz normale Oper. Zuschauerraum, ganz normale Bühne mit Seiten- und Hinterbühne. Also alles so, wie man sich das halt vorstellt, wie man es kennt.
Erläutert der Nürnberger Baureferent Daniel Ulrich. In seiner Schlichtheit und in seinen Größenverhältnissen orientiert sich der Bau sehr genau an der Gliederung der 40 Meter hohen Kongresshalle. Das Bühnenhaus ist mit 25 Metern deutlich niedriger. Gleichzeitig ermöglicht die Planung barrierefreie Zugänge und eine ganze Reihe im Rang reserviert für Rollstühle, was deutschlandweit selten ist. Stolz ist an diesem Tag vor allem die Kulturbürgermeisterin Julia Lehner von der CSU, die auch gegen SkeptikerInnen in Zivilgesellschaft und Stadtpolitik diese mutige Kombination aus Erinnerungspolitik und Kultur durchgesetzt hat. Und die gleichzeitig noch erreicht hat, sogenannte Ermöglichungsräume für die freie Szene in den restlichen Sektoren des Kongresshallentorsos einzurichten.
Und wir erwarten uns natürlich davon auch Statements, einfach auch immer wieder sich mit dieser Zeit auseinanderzusetzen, mit den Mitteln von Kunst und Kultur die Dinge anzusprechen, zur Sprache und zur Diskussion zu stellen.
Diese Idee stammt noch aus der Nürnberger Bewerbung zur Europäischen Kulturhauptstadt 2025. Erleichtert zeigt sich auch der Intendant der Nürnberger Staatsoper, Jens Daniel Herzog.
Wir sehen jetzt schon eine hohe Nachfrage von internationalen Künstlerinnen und Künstlern, hier an diesem Ort tätig zu werden.
Wie hoch aber die Nachfrage des Opernpublikums sein wird an diesem belasteten Ort?
Also die Erlebnisgewohnheit wird eine andere werden. Also man wird gezwungen sein, in diesen Bestand zu gehen. Also das heißt in die Architektur der Nazis,
räumt Julia Lehner ein. Die permanente Auseinandersetzung mit diesem Erbe werde auch ein Auftrag dieser Oper sein. Und das mache auch Aufführungen belasteter Komponisten wie des Antisemiten Richard Wagner möglich.
Also Wagner in der Interpretation von heute, ich habe in Bayreuth Inszenierungen erlebt, die haben im Schwurgerichtssaal 600 stattgefunden, umgesetzt auf der Bühne. Und ich denke, wenn die Interpretation so hingeht, dass unser Bewusstsein dafür geschärft wird, dass wir mit Antisemitismus und Missausgrenzung nichts zu tun haben wollen, dann ist das auch der richtige Ort für diese Oper.
Nürnbergs Kulturbürgermeisterin im Beitrag von Tobias Krone über den Interimsbau für die Nürnberger Oper. Ende 2028 soll schon die erste Premiere über die Bühne gehen. Gestern hat die Bundesregierung den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr beschlossen und der dürfte auch die Filmbranche interessieren. Enne Seidel mit den Kulturmeldungen.
Der Deutsche Filmpreis soll nämlich in Zukunft ohne Preisgelder auskommen und ähnlich wie auch die Oscars oder der Europäische Filmpreis undotiert verliehen werden. Damit sollen im Kulturhaushalt rund 3 Millionen Euro eingespart werden, die laut Kulturstaatsministerin Claudia Roth aber weiterhin der Filmbranche zugutekommen werden. Die eingesparten Preisgelder sollen in Zukunft nämlich für die Filmförderung ausgegeben werden. Für die gibt es ab nächstem Jahr laut Haushaltsentwurf deutlich mehr Geld. Insgesamt soll sie um gut 11 Millionen Euro aufgestockt werden. Und wir bleiben noch in der Filmbranche. Es gab eine vorläufige Einigung im Tarifstreit zwischen Produzenten und Filmschaffenden. Seit vielen Monaten schon verhandeln Gewerkschaften mit den Filmproduzenten unter anderem über höhere Gagen und bessere Arbeitsbedingungen. Jetzt haben sich die Parteien unter anderem auf Untergrenzen für Gagen, Zuschläge für Überstunden und eine bessere Altersvorsorge geeinigt. Außerdem bekommen Filmschaffende bei längeren Drehs einen zusätzlichen freien Tag. Es seien aber noch Themen und Fragen offen geblieben, heißt es von der Gewerkschaft Verdi. Daher würden die Gespräche fortgesetzt. Das neue Zukunftszentrum für deutsche Einheit in Halle an der Saale wird voraussichtlich 2 Jahre später öffnen als zunächst geplant, nämlich erst 2030 statt 2028. Das geht aus einer Antwort des Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider, hervor auf eine Anfrage eines CDU-Abgeordneten. Das Zukunftszentrum soll die Leistungen der Wiedervereinigung würdigen. Es ist gleichzeitig als Begegnungs- und Forschungsstelle geplant. Untergebracht werden soll es in einem Neubau in Halle. Dafür läuft gerade ein Architekturwettbewerb. Und dann hat uns noch die Nachricht erreicht, dass der Verleger Thomas Zur gestorben ist. Er war viele Jahre Geschäftsführer des Münchner Hirma Verlags, einer der wichtigsten Kunstbücherverlage und auch Verlage für Ausstellungskataloge in Deutschland. Vorher hatte Zur außerdem beim Karl-Hanser Verlag und beim Pressel Verlag gearbeitet. Thomas Zur war erst vor wenigen Monaten in den Ruhestand gegangen und hatte die Leitung des Hirma Verlags an seine Nachfolgerin übergeben. Jetzt ist er im Alter von 63 Jahren gestorben.
Danke, Enne Seidel. In den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten, geht es unter anderem um die neue alte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.